ARD.
Viel los am Wochenende in der Bundesliga. RB Leipzig trennt sich von Trainer Marco Rose nach der Niederlage in Gladbach, die durch dieses Tor zustande gekommen ist.
Flanke segelt rein in den Fünfer, Direktschuss gehalten, Nachschuss, Tor! Für Gladbach, Alassane Plea drückt den Ball über die Linie.
Bei den Bayern geht das Verletztenproblem in der Abwehr weiter. Trainer Vincent Kompany sagt aber jetzt erst recht.
Wenn es nicht ideal ist, dann muss einfach die Mentalität, die Charakter top sein und vielleicht können wir auch daraus starke werden.
Und in der zweiten Liga ist der erste FC Köln jetzt wieder Tabellenführer durch einen Sieg in Paderborn und das gefiel auch FC-Torwart Marvin Schwäbe.
Ja, das war am Ende dann natürlich knapp, vielleicht auch nicht schön, aber 2-1 gewinnen ist natürlich extrem wichtig in dem Aufstiegsrennen. Ja.
Ja, das und mehr besprechen wir jetzt und das Startzeichen, das gibt heute Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner.
Und nun schalten wir rüber zum Bundesliga-Update.
Ja, was hat Susanne Daubner mit dem Bundesliga-Update zu tun? Die Auflösung gibt es am Ende von dieser Episode. Jetzt begrüße ich erstmal eine andere wichtige Stimme der ARD. Hier ist Anne Hild.
Hi.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Anne, lass uns über Fußball reden, über das Bundesliga-Wochenende und wir beginnen mal mit dem Top-Thema am Sonntag, mit der Entlassung von Marco Rose bei RB Leipzig nach dem 0:1 in Gladbach. Das Ende für den Trainer also. Er war im September 22 gekommen nach Leipzig, ist ja unter anderem Pokalsieger geworden. Aber jetzt sind die berühmten Saisonziele in Gefahr. 42 Punkte nach 27 Spieltagen, so schlecht stand RB noch nie da in der Bundesliga und unser Reporter Thomas Kunze, der erklärt uns mal die Ereignisse rund um die Rose-Entlassung in Leipzig.
Liebe Freunde, hier war vielleicht was los in Leipzig, 100.000 Menschen auf der Buchmesse und dann ist auch noch das Kapitel Marco Rose einfach so beendet worden zu einem Zeitpunkt, den keiner so richtig nachvollziehen kann, auch wenn diese Niederlage gegen Gladbach an diesem Wochenende verheerend war, vor allen Dingen was die Leistung betraf. Man hatte in Wirklichkeit gar nicht so richtig eine Chance gegen die Borussia, die RB jetzt auch noch überholt hat. Die Champions League ist außer Reichweite und trotzdem, wenn man Rose hätte im Laufe der Saison entlassen wollen, dann hätte man es ja wohl im November oder auch im Februar machen können. Jetzt, 2,5 Tage vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der Saison, dem DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart. Das ist schon ein bisschen verwirrend, zumal die einen ganz anderen Weg eingetreten sind. Die haben einfach trotzdem schwachen Rückrunde für 2 Jahre mit Sebastian Hoeneß verlängert. So geht's eben auch. Leipzig beschreitet keinen Sonderweg. Marco Rose hat jetzt bezahlten Urlaub eine lange Zeit, wenn er denn möchte. Der neue Mann, zumindest für den Rest der Saison, heißt Jolt Löw, ist Co-Trainer gewesen in Leipzig unter Ralf Hasenhüttl, auch unter Ralf Rangnick, war unter Thomas Tuchel auch Co-Trainer, ist eigentlich im Team von Jürgen Klopp in der Konzernzentrale angestellt als Head of Development Soccer. Jetzt wird er hier erstmal Head of Bank, nämlich Head Coach. Mal gucken, wie er es macht. Gegen Stuttgart wird es schon losgehen. Man traut ihm das zu. Er hat auch fußballerisch genug Erfahrung. Die Frage ist eben nur, kriegt er das emotionale Puzzle in dieser verunsicherten Mannschaft auf die Reihe? Und dann werden sie sehr wahrscheinlich im Sommer mit neuem Coach und einem rund erneuerten Kader starten, je nachdem dann auch, wo sie eingekommen sind in der Fußball-Bundesliga-Saison. Also bewegte Tage hier in Leipzig. Marco Rose war einmal und Jolt Löw, der Ex-Kicker von Energie Cottbus und Hansa Rostock, der übernimmt jetzt hier.
Buchmesse und das Kapitel Rose endet. Thomas Kunze ist einfach ein Poet.
Ich hätte jetzt eher gesagt, Head Off ist ein gutes Stichwort, weil die Köpfe rollen bei Leipzig.
Ja, aber findest du die Entscheidung korrekt?
Ich finde den Zeitpunkt seltsam. Also hat Thomas ja auch gesagt, ich finde es komisch, dann so 2 bzw. 3 Tage vor dem Pokalhalbfinale das zu machen, wenn kurz davor die Länderspielpause war.
Aber vielleicht, weil dieses Pokalspiel auf keinen Fall in die Hose gehen darf, weil das ist jetzt wirklich die letzte Chance, noch einen Titel zu holen.
Ja, also ich finde, Marco Rose war ja im Interview nach dem Gladbach-Spiel selbst eigentlich noch davon überzeugt, dass er Trainer sein wird bei dem Halbfinale und er hat dann auch so ein bisschen flapsig gesagt, so, ja, oho, wenn wir nicht ins Finale kommen, wird es wieder eine Saison ohne Titel bei Leipzig. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die jedes Jahr antreten, um da mehrere Titel zu holen.
Aber Champions League, das wollen sie schon auch immer. Das ist zwar auch immer noch drin, aber wie gesagt, offenbar glauben sie nicht mehr daran, dass Marco Rose das irgendwie hinbiegt. Jetzt haben wir die Lösung gehört. Jolt Löw kommt und als Co-Trainer kommt auch Peter Krawitz mit. Und da kriege ich heftige Jürgen Klopp-Vibes, weil der war nämlich immer Co-Trainer von Jürgen Klopp. Also das Gesicht kennt man immer an der Seite von Jürgen Klopp, an der Seitenlinie. Dass Jürgen Klopp sich nicht selber dahinsetzt, das war, glaube ich, allen klar. Der wird das auch nicht zur neuen Saison machen. Da wird jetzt natürlich viel spekuliert. Wer glaubst du, kommt dann nach Leipzig?
Ja, er hat ja jetzt erstmal das Jürgen Klopp-artigste, was es zu bieten gab in Leipzig, dann dahingesetzt mit seinem Co-Trainer oder seinem ehemaligen Co-Trainer und dem Mann, den er dann halt auch nochmal in diesen RB-Kosmos mit reingeholt hat.
Ja. Dabei muss man sagen, das Spiel in Gladbach, das war jetzt auch nicht super schlecht. Ne? 58% Ballbesitz, 19-16 Torschüsse, aber haben eben einfach aktuell nicht das Vermögen, dann solche Spiele zu gewinnen.
Ja, und halt die Tore zu machen. Also ich finde, wenn du so eine Offensive hast, die ja eigentlich immer so das Prunkstück war, dann musst du Tore machen.
Ja.
Also wenn du es dann am Ende vielleicht mit 2-3 verlierst, ist es vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte, aber 0-1.
Aber auswärts haben sie in diesem Jahr eh noch nichts gerissen. Und sie haben eben auch bei einer Mannschaft gespielt. Und damit kommen wir mal zu Borussia Mönchengladbach, die richtig gut drauf ist. Gladbach gewinnt ohne Tim Kleindienst. Aber das hatten wir in unserer Folge am Donnerstag ja vorhergesagt, dass Player für ihn in die Bresche springt. Er macht also das Tor des Tages zum Sieg. Und von den letzten 9 Spielen hat Gladbach 6 gewonnen. Das ist durchaus eine Quote. Da kann man sagen, Europa wird realistisch. Und Rocco Reitz, der denkt auch ein bisschen darüber nach.
Ja, ich will jetzt keine Parolen hier predigen, aber natürlich will jeder von uns so höchst wie möglich spielen und das ist dann um Europa. Wir werden sehen, wo wir am Ende landen. Ich denke, wie wir es jetzt bisher machen, von Woche zu Woche versuchen zu gewinnen, ist, sagt man immer so, aber ist am Ende die richtige Herangehensweise und ja, haben wir gut angefangen jetzt und probieren natürlich weiterzumachen.
Und wenn wir mal darüber nachdenken, wie die Saison von Gladbach verlaufen ist, also da haben wir auch schon ganz viel über Krisen gesprochen und jetzt sind sie 2 Punkte hinter der Champions League, haben sich rangerobbt auf leisen Fohlen sozusagen.
Ja, und ich finde, die zeigen ja super gut, wie so eine Umbruchssaison funktionieren kann. Also vergangene Saison war es ja wirklich so, dass sie echt schlecht da standen und dann ja auch öfter mal am Trainer gezweifelt haben. Geduld bewiesen und also, dass es dann so schnell geht in Richtung Europa und wer weiß, vielleicht sogar wirklich in Richtung Champions League, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, haben natürlich auch davon profitiert, dass die Konkurrenz oben so ein bisschen gepatzt hat und da reden wir zuerst über Mainz, die in Dortmund verloren haben, deswegen jetzt nur noch die 2 Punkte Rückstand von Gladbach auf die Champions League. Ich glaube, die Mainzer sind da jetzt nicht total enttäuscht, das kann natürlich mal passieren, also wenn du vor der Saison gesagt hättest, Dortmund verliert am 27. Spieltag oder Mainz verliert am 27. Spieltag in Dortmund, ja, ist sehr wahrscheinlich.
Natürlich. Ja. Als Champions-League-Aspirant kann man ja mal über so einen Underdog stolpern wie die Dortmunder.
Aber es war natürlich die erste Mainz-Niederlage seit 6 Spielen. Und der Grund ist klar, Henriksen hat in der Startelf 2-mal gewechselt. Das ist weit über dem Durchschnitt von 1,23. Also jetzt weiß er, was er falsch gemacht hat. Und der SC Freiburg im Rennen um Europa hat auch ein bisschen was liegen lassen. Hat zu Hause gegen Union Berlin verloren. Erste Freiburger Niederlage seit 7 Spielen. Also die haben jetzt mal einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen.
Ja, und eventuell nur Atubolo verloren, was ja eigentlich so der Grund oder mit einer der Gründe war für diese ungeschlagene Serie. Mhm. Also wer weiß, der musste ja dann mit Schulterverletzung runter. Ist noch keine Diagnose da.
Ja, und Respekt vor Union Berlin. 7 Punkte aus den letzten Spielen gegen Bayern, Frankfurt und jetzt eben Freiburg. Mittlerweile auch 8 Punkte Vorsprung vor der Relegation. Ich glaube, die müssen sich keine Sorgen mehr machen. Nö. Wir reden gleich ein bisschen weiter über verschiedene Dinge in der ersten Liga. Gucken jetzt auf die Tabellenspitze in der zweiten Liga, denn da geht es natürlich auch sehr spannend zu. Der erste FC Köln ist wieder Tabellenführer durch das 2-1 im Spitzenspiel in Paderborn. Und es war wirklich ein Spitzenspiel. Also es konnte man sich richtig gut angucken.
Ja, aber war auch wieder dieses Minimalismus Köln, ne?
Also ja, das, immer nur mit einem Tor, genau. Unterschied. Ja. Ja. Ja gut, aber das ist am Ende des Tages ja egal, wenn du dann gewinnst.
Ja, am Ende fragt keiner wie, ne?
Also 2 starke Torhüter, 18-17 Torschüsse, Expected Goals 2,7-3,0, viele Zweikämpfe. Also das war wirklich Werbung für die zweite Liga und eine Bewerbung für die erste Liga vom ersten FC Köln. Die haben natürlich ein paar Verletzte. Mhm. Das könnte jetzt hinten raus wirklich noch hartnäckig werden. Aber wenn sie dann trotzdem immer mit einem Torunterschied gewinnen, dann geht Köln auch hoch.
Ja, wenn sie jetzt jedes Spiel mit einem Torunterschied gewinnen, dann steigt Köln sicher auf.
Sind deswegen wieder vorne, weil der HSV nur 0-0 gespielt hat gegen Elversberg zu Hause. Auch mit ein bisschen Pech, 2-mal Alu, ne, viele Chancen gehabt, aber zum ersten Mal kein Heimtor geschossen. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, der HSV verzockt das noch. Das kann passieren gegen Elversberg zu Hause mal 0-0.
Es hat mich halt ein bisschen gewundert, dass keine Tore gefallen sind, weil ja eigentlich beide Offensiven in Bestbesetzung da antreten konnten, aber... Mhm. Ja.
Der HSV ist als einziges Team in den deutschen Profiligen zu Hause noch ungeschlagen übrigens. Über den Tabellendritten in der zweiten Liga, über Kaiserslautern sprechen wir gleich noch. Kommen jetzt aber erstmal zu meinem Spieler des Spieltags. Mhm. Und das ist ein gewisser Leroy Sané.
Habe ich schon mal gehört.
Vom FC Bayern, der 2 Tore gemacht hat beim Sieg gegen den FC St. Pauli. Außerdem die meisten Sprints mit Musiala, die meisten Torschüsse und ist jetzt bei 9 Saisontoren. So viel hat er noch nie gemacht. Offenbar möchte da jemand irgendwie in eine gute Verhandlungsposition kommen.
Ja, klingt auf jeden Fall so. Und eigentlich so 2 Tore gegen St. Pauli könnte man normalerweise bei den Bayern meinen, ja, ist halt irgendwie das 3:0 und 5:0 oder so, aber das waren ja wichtige Tore, sonst hätten die das Spiel gegen St. Pauli einfach verloren.
Ja, und es waren auch deswegen wichtige Tore, weil damit den Bayern ein, zumindest jetzt erstmal ein spannender Titelkampf erspart bleibt. Leverkusen hat am Tag vorher ein bisschen Druck ausgeübt und jetzt sind es dann doch wieder die 6 Punkte. Und die Bayern haben halt einfach andere Probleme gerade als ein spannender Titelkampf. Ne? Da müssen wir über die verletzten Situationen reden. Upamecano, Davies, das haben wir schon unter der Woche diskutiert. Ito jetzt schon wieder schwer verletzt. Also Bayerns Verteidigungshaushalt, um es mal so zu nennen, ist arg geschrumpft und in der Champions League haben sie ja noch ein bisschen was vor.
Ja, und dann reicht so ein Auftritt wie gegen St. Pauli auch einfach nicht. Aber also du kannst den Bayern ja auch keinen Vorwurf machen. Die haben ja eigentlich genug Leute für die Verteidigung und genug, die auf Champions League-Niveau sind. Aber was willst du machen, wenn einer nach dem anderen dann verletzt ausfällt?
Ja, es wird natürlich jetzt ein bisschen wieder über die hohe Belastung der Spieler gesprochen. Da sind die Bayern-Spieler natürlich immer ganz weit vorne, weil die in 400 verschiedenen Wettbewerben spielen. Und da hat auch der Trainer Vincent Kompany was zu gesagt.
Das Einzige, was ich sagen will, ist, wir haben natürlich in der letzten PK schon ganz deutlich gesagt, ich glaube, dass Christoph Freund, unser Sportdirektor, hat ganz deutlich gesagt, dass auf jeden Fall ein Austausch gebraucht ist, damit wir vielleicht da auch die Spiele ein bisschen besser schützen.
Ja, um es mal am Beispiel von Joshua Kimmich festzumachen, der könnte am Ende der Saison auf 70 Pflichtspiele kommen oder auf 70 Spiele mit Nationalmannschaft und allem, kommt er noch diese Club-WM.
Das klingt schon fast nach Eishockey.
Ja, nur dass ein Eishockeyspiel nur 60 Minuten dauert. Ja. Kreuzvergleiche mit anderen Sportarten finde ich eh immer unpassend. Trotzdem, es wird immer gesagt, wir müssen darüber reden und trotzdem kommt immer wieder ein neuer Wettbewerb dazu. Also es passiert ja nichts.
Ja, das Problem ist halt, dass sowohl die Verbände, also jetzt eine UEFA oder eine FIFA, die haben natürlich Interesse daran, möglichst viele Spiele zu verkaufen und Fernsehgelder, also darüber Gelder zu generieren. Und die Vereine sagen ja auch nicht Nein zu den Mehreinnahmen. Also nee. Die beschweren sich zwar, dass es so viel ist, aber das Einzige, was nicht Vereinssport ist, ist ja Nationalmannschaft und das macht ja den geringsten Teil aus.
Die Kader müssen einfach so groß werden wie bei Footballteams, dass dann irgendwann 40, 50 Leute im Kader stehen.
So wie bei Chelsea.
Ja, genau, oder bei Schalke damals. Ja. Andere Personalie bei den Bayern, Thomas Müller ist bekannt geworden. Er bekommt keinen neuen Vertrag als Spieler. Nach 17 Jahren Profi beim FC Bayern geht da also wirklich eine Ära zu Ende. Und die große Frage ist jetzt, ja, aber wohin mit Thomas Müller? Wohin mit Opa sozusagen?
Ich könnte mir vorstellen, dass der Fernsehexperte wird. Also dass wirklich jetzt schon die Anfragen da rauf und runter reinrauschen, weil jeder möchte doch Radio Müller als Experten da sitzen haben.
Das ja sowieso, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er noch Bock hat, Fußball zu spielen. Der will ja nicht in Rente gehen.
Aber die Frage ist ja wo, weil seine Frau hat ja auch dieses Gestüt, also die haben ja auch diese Pferdezucht und die packst du nicht mal eben ein und fliegst mit denen in die USA oder so.
Ja, ich glaube, die Pferde muss man ja jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen, aber er wird sicherlich auch mal ein Jahr ohne die Pferde auskommen.
Also nicht die Pferde scheu machen, meinst du?
Also ich glaube schon, dass er irgendwo nochmal spielt, mit Sicherheit nicht in der Bundesliga.
Nee, das kann
und
ich mir auch nicht vorstellen.
Eigentlich ist USA die einzige Option.
Ja,
ich sehe ihn auch nicht in Italien
so
oder so.
Dann.
Wobei, Italien, wer weiß. Aber er hört noch nicht auf. Der FC Bayern hat gesagt, es stehen alle Türen offen, der kann hier bei uns machen, was er will. aber ich glaube, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen.
Wird der Ball, Junge.
Ja, und dann habe ich es gesagt, es sind wieder 6 Punkte in der Tabelle. Das Titelrennen geht dann am kommenden Wochenende weiter. Die Bayern in Augsburg und am Tag danach Leverkusen in Heidenheim. Was ist da irgendwie härter?
Ich glaube Leverkusen in Heidenheim.
Aktuell
weil,
schon.
Ja, weil Heidenheim ist ja jetzt auch wieder besser in Form und die tun sich ja auch schwer, die Leverkusener, gegen die Teams von da unten.
Ja, wir sind dahin gekommen, weil wir über den Spieler des Spieltags gesprochen haben. Wer ist das denn für dich?
Für mich ist es Nico Schlotterbeck, der mit seinen Dortmundern ja 3:1 gegen Mainz gewonnen hat und entscheidend daran beteiligt war, weil er unter anderem die Ecken geschlagen hat und die waren halt die Vorlage fürs 2:0 und fürs 3:0.
Ja, es hat sich unter der Woche ein bisschen angedeutet. Der Trainer hat gesagt, er möchte gern, dass ich die Ecken schieße. Und ich sage, okay, dann mache ich das. Und im Training kam sie sehr gut. Heute kam sie auch relativ gut, so dass wir 2 Tore machen konnten. Das war heute einfach entscheidend, weil du manchmal mit Standards auch die Spiele entscheidest. Und ich freue mich riesig, dass der Mannschaft helfen kann und vor allem, dass wir auch verdient gewonnen haben.
Und generell fand ich, der war überall auf dem Platz zu finden. Der hat ja in der ersten Hälfte auch selbst irgendwie versucht, den Ausfall von Serhou Guirassy selbst zu kompensieren und mal abzuziehen. Und der ist für mich auch so, das einzige Gesicht, das vielleicht noch irgendwie als Identifikationsfigur in dieser Mannschaft dienen könnte, an dem sich die Fans noch so ein bisschen hochziehen könnten.
Ja, er hat natürlich auch ein bisschen von der Länderspielpause profitiert, wo er ganz gut aussah und hat vorher in seiner Bundesliga-Karriere noch nie eine Ecke geschossen. Es war seine erste Ecke, glaube ich, dann zum 2-0.
Hätte man vielleicht mal früher machen sollen.
Die waren natürlich alle auch super gefährlich, das muss man sagen. Er schießt dann von rechts mit links, er hat eine super Länge in seinen Ecken und eine richtig gute Schärfe. Die Ecken waren wirklich alle gefährlich. Das spricht nicht für alle anderen Eckenschützen beim BVB und auch nicht für einige Trainer, die offenbar nicht auf die Idee gekommen sind, ihn mal die Ecke schießen zu lassen. Ja. Weil er ist ja normalerweise auch wichtig im Zentrum, wenn die Ecke bekommt. Ne?
Also es ist ja halt auch das Risiko erstens mal, dass er nicht als Abnehmer vom Tor ist und halt auch, wenn das mit der Ecke schief geht und dann der Konter läuft, braucht er ultra lange, bis er wieder hinten ist.
Vielleicht hat aber auch PSG angerufen und gesagt, zeig uns mal, ob du Ecken schießen kannst, dann kaufen wir dich wirklich für 70 Millionen Euro aus Dortmund weg. Maxi Bayer, Doppelpack, 6. und 7. Saisontor, immer wenn er trifft, gewinnt Dortmund. So einfach ist die Rechnung.
Ja, aber nicht immer, wenn er spielt, gewinnt Dortmund. Sonst wäre es wesentlich einfacher für Niko Kovac.
Aber die Hoffnung lebt auf Europapokal und auf Champions League beim BVB.
Vor allem, weil die Dortmunder ja kommende Woche gegen Freiburg spielen, und also in Freiburg, und dann könnten die auf einen Punkt ranrücken.
Aber blöderweise ohne Nico Schlotterbeck, der dann nämlich gelb gesperrt fehlt. Wir kommen zum Tor des Spieltags. Für mich ist es das 1:0 von Mario Götze beim Spiel von Frankfurt gegen Stuttgart. Nicht besonders schön, aber besonders wichtig, untermauert nämlich die Champions-League-Ambitionen der Eintracht. Überhaupt Götze bei der Eintracht am häufigsten am Ball, 66 Mal an insgesamt 5 Abschlussaktionen beteiligt und der laufstärkste Frankfurter und das mit 32 Jahren.
Weißt du, was geil ist? Ohne ihn hätte die Startelf einen Durchschnitt von 23 Jahren gehabt.
Ja, es waren ja die beiden jüngsten Teams der Liga.
Ja, aber ich finde das halt so krass, dass einer den Schnitt so nach oben ziehen würde. Dann.
Ja, Götze ist wieder richtig wichtig geworden, vor allem seitdem Marmoush weg ist. Das hat auch sein Trainer Dino Topmöller verraten.
Ist einfach ein unfassbar schlauer Spieler, technisch gut. Was mich freut, ist, dass er die Positionierung eben jetzt dann direkt hinter Eki eben dann auch so interpretiert, dass er mehr im Zentrum bleibt, dass er gar nicht so viel auf die Flügel dann rauskippt, was er in anderen Systemen immer wieder auch mal gemacht hat, was aber auch gefragt wurde. Und jetzt spielt er einfach unmittelbar hinter der einzigen Spitze. In dem System fühlen wir uns gerade ganz wohl.
Ich finde es ganz schön, dass Götze jetzt so am Ende seiner Karriere nochmal so eine Station gefunden hat wie Frankfurt und da so gut funktioniert.
Ja, und man gönnt ihm irgendwie aber auch nochmal einen Titel irgendwann. Aber mit der Eintracht aktuell Europa League, so wer weiß.
Wer weiß. Ne?
Ja, und der VfB jetzt seit 6 Spielen, glaube ich, sieglos. Die Krise geht weiter. Man guckt natürlich nach vorne. DFB-Pokal gegen Leipzig, das ist, glaube ich, jetzt so wirklich in den Köpfen am präsentesten, weil man weiß, damit können wir die Saison retten.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass deswegen auch Nick Woltemade und Dennis Undaf nicht von Anfang an gespielt haben, damit die halt eben fit sind für Mittwoch. Ich fand es halt seltsam, weil Sebastian Hoeneß hat vorm Spiel ja noch gesagt, eine Schwäche bei den Frankfurtern könnte sein, dass man sie vielleicht auch mal hinter der Kette erwischen kann. Dann brauchst du eigentlich Nick Woltemade. Mhm. Und der wird aber erst eingewechselt. Also klar, da stand es noch 0:0, aber trotzdem, vielleicht hätte der von Anfang an mehr Impact auf das Spiel haben können.
Aber die Hoffnungen auf die Champions League und auf Europapokal schwinden natürlich jetzt auch.
Ja, Dortmund ist ja jetzt auch vorbeigezogen. Also ja, aber für Stuttgart wäre es jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn sie nicht europäisch spielen.
Ja, nach der Vizemeisterschaft irgendwie gefühlt natürlich schon, aber...
Ja, aber das Jahr davor haben sie um Klassenerhalt gespielt, also man muss ja auch gucken, wo sie herkommen.
Ja, es ist für den VfB verschmerzbarer, nicht dabei zu sein, wie zum Beispiel für Leipzig.
Ja, und sie haben mit dem Trainer verlängert. Ich glaube, das ist die wichtigste Nachricht einfach aus Stuttgart.
Was aber nicht heißt, dass man ihn nicht rauskaufen kann, ne, aus dem Vertrag.
Er hat zumindest keine Ausstiegsklausel.
Je nach Preisschild?
Ja, das kann natürlich sein.
Aber jetzt eben das Pokal-Halbfinale gegen Leipzig. Meine Prognose war ja der VfB gewinnt den Pokal in dieser Saison. Das würde man der Mannschaft wirklich auch mal gönnen.
Ja,
ne? Das
absolut.
Waren jetzt tolle Jahre und das mal mit einem Titel zu krönen.
Wobei Bielefeld wäre auch schön als Pokal.
Ja, da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Was ist eigentlich dein Tor des Spieltags?
Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Es ist auf jeden Fall in der Partie Kiel gegen Bremen gefallen. Aber ich fand sowohl den Freistoß von Doksch als auch diesen Schlenzer von Agu sehr schön. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, Doksch hier, spitzer Winkel ins lange Eck, das war einfach gut gemacht.
Ja, mit Sicherheit Kandidat für Tor des Monats.
Ja.
Richtig gut. Aber so ein bisschen, ja, für die Galerie, sage ich mal, so den ganz großen Impact auf Bremens Saison wird das jetzt nicht mehr haben.
Nee, wobei so 6 Punkte sind es, glaube ich, für die Bremer auf die europäischen Plätze. Also theoretisch, in Bremen ist man ja immer schnell mit den Europapokalgesängen.
Man war mal ein bisschen zu schnell und deswegen war man dann zu schnell auf einmal unten
das
wieder
stimmt.
Drin. Auf jeden Fall haben sie mit unten nichts mehr zu tun. Ganz im Gegensatz zu Holstein Kiel, für die war das natürlich eine bittere Niederlage. Die rutschen jetzt wirklich so ein bisschen ab, sind letzter mit 5 Punkten Rückstand auf die Relegation, weil Heidenheim in Wolfsburg gewinnt. Also was ist denn darauf einmal wieder los? Wir hatten die ja auch schon abgeschrieben. Ich hatte sie schon abgeschrieben. Ich hatte irgendwie gesagt, die sind jetzt irgendwann abgeschlagen Letzter. Und jetzt haben die von den letzten 5 Spielen nur einmal verloren, haben 8 Punkte geholt und sind wieder da.
Ja, aber es hat halt auch ein abstiegsbedrohtes Team in Wolfsburg gespielt. Also da ist die Chance relativ groß, dass es was Zählbares gibt.
Heidenheim ist aktuell auf dem Relegationsplatz, 2 Punkte vor Bochum, hat aber jetzt ein Programm, das, sagen wir mal, anspruchsvoll ist. Leverkusen, Frankfurt, Bayern und Stuttgart sind die nächsten 4 Gegner von Heidenheim.
Ja, ich glaube, leicht wird's nicht.
Der VfL Bochum, den wir angesprochen haben, mit der Niederlage in Leverkusen, aber dafür mit einem neuen Geschäftsführer Sport. Das wurde bekannt gegeben. Dirk Duffner übernimmt das Amt ab dem 7. April. Den kennen wir noch, zuletzt war er bei Hertha vor 2 Jahren, Kaderplaner. Freiburg lange gewesen, Hannover, Stuttgart glaube ich auch mal. Also die Personalie jetzt besetzt, das mit Hacking, das hatten wir ja auch schon besprochen. Der macht auch weiter, wenn sie die Klasse halten. Aber die Niederlage in Leverkusen, ja gut.
Ja, passiert.
Abhaken.
Ja, und sie haben wirklich auch wieder gut gespielt. Also ich habe auch, Dieter Hecking hat ja auch gesagt, seine Jungs haben sich geärgert, dass sie nichts mitgenommen haben, was ja auch irgendwie zeigt, wie die Ansprüche in Bochum auch gestiegen sind jetzt unter Hecking.
Ja, und dann haben wir noch Hoffenheim, die sich ein bisschen von unten wieder absetzen konnten, weil sie sich einen Punkt ergaunert haben gegen Augsburg.
Ergaunert.
Durch einen Elfmeter, der keiner war, was aber erst nach dem Spiel aufgefallen ist. Das ist natürlich... nicht richtig glücklich, vor allem nicht für Damen, für den Torwart des FC Augsburg, der zum ersten Mal seit 683 Minuten deswegen wieder hinter sich greifen musste. Also das konnte einem schon so ein bisschen leid tun.
Ja, und der hat dann aber ja gesagt, er ärgert sich mehr darüber, dass sie nicht gewonnen haben. Muss er wahrscheinlich auch dann sagen. Aber klar, wenn du so eine Serie am Laufen hast und du hättest mit Sicherheit wieder zu null gespielt, wenn es diesen Elfer nicht gegeben hätte. Schwierig.
Hoffenheim mit dem Punktgewinn 5 Punkte vor der Relegation. Und wir kommen zu einer Rubrik, die haben wir jetzt nicht jede Woche, aber an diesem Wochenende bietet sich das mal an. Die Choreografie des Spieltages. Da gucken wir also mal ein bisschen in die Fans. Frankfurter Fans wieder top, das ist ja fast schon Standard, aber du blickst da eher in die zweite Liga.
Ja, ich fand das brutal beim Topspiel. Also war ja erst Topspiel Frankfurt schon richtig geil, was du schon gesagt hast, und dann Topspiel zwischen Lautern und Düsseldorf. Und was die auf dem Betze da wieder abgezogen haben, erst der ganze Block in Schwarz gehüllt, dann ist so ein rotes Pentagramm erschienen, kann man jetzt drüber streiten.
Mhm.
Dann hatten sie unten ein Spruchband auf Latein, das auch durchgewechselt wurde. Ich habe es übersetzt. Soll ich es vorlesen?
Ja, bitte.
Erhöre uns, Luzifer, steige aus dem Abgrund und nimm unsere Seelen, führe uns zum Licht, herrsche über die Welt, erhebe dich aus den Flammen und erscheine.
Und das hast du selber übersetzt aus dem Lateinischen natürlich.
Natürlich nicht.
Nein.
Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass was passiert. Aber es ist kein Teufel erschienen. Im Gegensatz zu Kaiserslautern, die haben dann noch diesen riesigen Teufel über den Fanblock hochgezogen. Also, dass das Team da on fire war, wundert mich gar nicht.
Ja, man kann ein bisschen schlecht schlafen davon, finde ich, von der Choreografie. Aber beeindruckend natürlich, auf jeden Fall.
Absolut.
Und es hat den FCK gepusht. Die sind jetzt Dritter, im Zuhause sowieso eine Macht in der Rückrunde. 4-mal gewonnen, 2-mal unentschieden, noch nicht verloren. Jetzt geht's nach Magdeburg und auch die Bundesliga im Visier beim FCK.
Ja, aber halt auch immer noch die Hälfte dieser zweiten Liga hat Chancen auf den Aufstieg.
Ja, Düsseldorf hatte sich natürlich, glaube ich, ein bisschen mehr ausgerechnet, müssen aktuell mit sehr vielen Ausfällen klarkommen. Jetzt gibt es noch 2 Gelbsperren. Also für die ist jetzt auch nicht einfach. Apropos Choreografie, bei Hertha gegen Karlsruhe war es auch nicht schlecht.
Ja, ich finde diese Fanfreundschaft ja auch einfach so sympathisch. Die gibt es jetzt seit fast 50 Jahren. Und es ist auch gefühlt immer so eine Freundschaftsspielatmosphäre, wenn die beiden gegeneinander spielen, weil ja auch oft das zu Zeitpunkten ist, bei denen es jetzt für beide nicht mehr um so allzu viel geht. Und die Hertha hatten wir nach einem halben Jahr wieder zu Hause gewonnen.
Ja, sind glaube ich sehr erleichtert, weil viele immer noch so ein bisschen befürchten, dass Hertha da unten mit reinrutscht. Aber die Gefahr ist gebannt. Spektakuläres Unentschieden noch von Schalke, 3-3 in Fürth.
Last minute.
Da war auch ein bisschen was los. Ja. Und die Schalker auch um jeden Punkt froh, den sie holen, um mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben. Ja, damit sind wir durch. Und können dann jetzt das Geheimnis lüften, warum wir vorne Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner gehört haben.
Weil sie eine treue Hörerin ist natürlich.
Genau, großer Fußballfan, glaube ich, nehme ich jetzt einfach mal an. Nein, ihr habt es mitbekommen, die ARD feiert in diesen Tagen Geburtstag. Und zwar den 75. 75 Jahre gibt es die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland schon. Wir sind ja auch ein Teil davon.
Ja, ich finde es auch gut, dass es das gibt.
Ja. Am 9.6. ist der eigentliche Geburtstag, aber wir feiern natürlich vorher schon ein bisschen. Und Susanne Daubner, die hat nämlich oder die führt durch eine Jubiläumsdokumentation. Die gibt es ab heute in der Mediathek. Und dann gibt es natürlich noch eine richtig tolle Geburtstagsgala, die moderiert wird von
Kai Pflaume.
Kai Pflaume. Wer sollte das sonst machen? Kai Pflaume und passend zu 75 Jahren ARD, 75 Gäste sind dabei.
Du auch?
Ich bin nicht dabei. Die Sportschau wird vertreten von Alexander Bommes. Der ist aber mit dabei. Und das Ganze kommt am kommenden Samstag um 20.15 Uhr. Die große Geburtstagsparty der ARD. Guckt euch das gerne mal an. Das wird ein toller Abend.
Ja, muss man sich dann entscheiden, ob Zweitliga-Topspiel oder ARD-Gala.
Was ist denn das Zweitliga-Topspiel dann?
Ich wollte gerade gucken, du warst zu schnell.
Ah, du weißt es nicht spontan?
Ich weiß es leider nicht auswendig.
Dann sag ich vorher noch, dass ihr aber unter der Woche natürlich den DFB-Pokal euch anhören könnt. Beide Halbfinalspiele gibt es live und in voller Länge bei uns in der Sportschau-App. Und die Partie Bielefeld gegen Leverkusen gibt es auch zu sehen, live im Ersten. Und guckt mal genau hin, irgendwo sitze ich auch auf der Tribüne.
Ja, und Zweitliga-Topspiel Köln gegen die Hertha. Das kann man dann parallel einfach bei uns hören.
Während man die Gala guckt.
Genau.
Ja, das ist doch schon ein Plan für den kommenden Samstagabend.
Ja.
Vorher hören wir uns aber nochmal wieder im Sportschau-Bundesliga-Update. Die nächste Folge dann am Donnerstag. Und bis dahin euch eine schöne Woche.
Bis dann.